Allein bei der Frage, wie viel Protein braucht der Mensch, ja, da gehen die Meinungen jetzt schon sehr, sehr stark auseinander.
Und jetzt ist Protein wieder richtig gut. Jetzt werden mal gerade wieder die Stimmen laut, dass es wieder schlecht ist. Also es ist halt ein wilder Ritt, wie immer.
Ich habe mal ein paar Videos von Markus Rühl angeschaut, der 1 Kilogramm Protein am Tag gegessen hat in seinen besten Zeiten.
Ist das jetzt wirklich so eine starke mTOR-Aktivierung, dass es schlecht ist?
Ich glaube, dass die allermeisten das Target gar nicht schaffen.
Der Körper braucht ungefähr so 0,8 Gramm pro Kilogramm. Das sollte man schaffen. Mit der Einschränkung, ja, eigentlich darfst du dich dann aber halt auch nicht bewegen. So.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Lifespan. Für alle, die heute auch zuschauen, wir sitzen heute in einer neuen Umgebung. Ist alles ein bisschen heller, ne, Max?
Stimmt.
Und fühlt sich auch jetzt im Podcast ein bisschen besser an, ne? Tageslicht zu haben, frische Luft zu haben. Das macht jetzt hoffentlich auch die Folgen besser.
Ja, ich glaube, also der letzte Podcastraum war ja doch sehr klein. Deswegen wollen wir das jetzt mal versuchen.
Und auch ganz ohne natürliches Licht.
Im Hintergrund sieht man das Werksviertel in München, den Ostbahnhof. Heute das Wetter nicht so gut, aber bei dem nächsten Mal vielleicht besser.
Ganz genau. Wir reden heute über High Protein. Also einfach mal über Protein generell. Ist ja ein sehr, sehr starker Trend auch geworden in den letzten paar Jahren, würde ich sagen. Es ist ziemlich durch die Decke gegangen. Also ich glaube, wenn man heute in den Supermarkt geht, dann findet man überall Sachen, wo zumindest High Protein draufsteht. Ne? Ob da jetzt extra Protein noch irgendwie zugesetzt ist oder dabei ist, das sei mal dahingestellt. Da können wir ja später auch nochmal darüber reden. Es gibt Nudeln, High Protein von Barilla zum Beispiel mit dieser gelben Verpackung. Jedes Joghurt, jeden Drink, den man kaufen kann, jeden Käse, den man kaufen kann, überall gibt es die normale Variante und die extra Protein-Variante.
Mittlerweile sind sogar Salami-Sticks High Protein.
Das ist unfassbar. Ja. Und dann ist es ja auch noch so, dass viele, sag ich jetzt mal, Gerichte oder Lebensmittel, die eh schon von Natur aus viel Protein haben, da hat man sich auch nochmal die Mühe gemacht, das Design neu zu machen, ne? Um extra draufzuschreiben, dass es ein High-Protein-Food oder Lebensmittel ist. Also da hat sich die Landschaft in den Rewes und Edekas und Aldis der Welt ganz schön verändert. Richtung High-Protein. Es gibt ja sogar eigene Abteilungen. Und genau darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Wie kommt es dazu? Warum ist es so beliebt? Gibt es irgendwelche Gefahren, die damit einhergehen? Oder ist es mal nur gut? Ne? Das wär mal eine schöne Abwechslung, wenn etwas nur gut wäre in der Medizin. Aber das werden wir dann heute ergründen. Ja. Was ist so dein Take zu diesem krassen Hype?
Ja, ich meine, also ja, man sieht es überall. Ne? Man hört mittlerweile auch immer mehr Stimmen so, ja, nee, ist eigentlich alles gar nicht so gut. Also es ist ja wie bei jedem Hype jetzt gewesen. Zwischendurch waren ja Fette ganz schlecht, dann waren Fette wieder gut. Protein war auch nicht so gut, weil irgendwie Leute altern schneller. Geht es um diese ganzen Fastenthemen und so, ne? Und jetzt ist Protein wieder richtig gut. Jetzt werden immer gerade wieder die Stimmen laut, dass es wieder schlecht ist. Also es ist halt ein wilder Ritt, wie immer. Und ich glaube, heute geht es einfach nur darum, dass wir ein bisschen aufräumen, sagen, was weiß man nicht. Ist es jetzt gut, ist es jetzt schlecht? Ist es was dazwischen? Und ja.
Das wollen wir heute ein bisschen genauer in Erfahrung bringen. Ich meine, wo kommt das Ganze her? Ne? Am Ende kommt es, glaube ich, auch von der Diätszene, vom großen Abnehmen-Hype. Die Erklärung dahinter ist ja auch relativ logisch, ne? Wenn man sehr viel Protein isst oder Protein generell isst, das sättigt einfach deutlich besser, wie wenn man jetzt eine normale Portion irgendwie, oder was sehr, sehr kohlenhydratreiches ist, ne? Irgendwie eine Portion Nudeln oder so, dann ist was sehr proteinreiches einfach sättigender. Es hält auch länger satt und führt am Ende auch dazu, dass man weniger isst und dann im Idealfall auch abnimmt. Das hat das Ganze so ein bisschen seinen Ursprung und dann hat es Einzug gefunden in alle möglichen Shakes und Drinks, wenn es auch um Abnehmen geht. Und noch viel ureigener als fürs Abnehmen war es halt für Muskelaufbau. Also in der klassischen Pumperszene, in Fitnessstudios, im Bodybuilding-Bereich, da ist Protein ja schon sehr lange ein sehr großes Thema. Ich habe mal ein paar Videos von Markus Rühl angeschaut, der erzählt hat, dass er früher 1 Kilogramm Protein am Tag gegessen hat in seinen besten Zeiten, falls jemand Markus Rühl nicht kennt. Also sehr.
Da gibt es ja noch den Thunfisch-Protein-Shake. Kennst du den?
Nee, das kenne ich nicht.
Ja, da hat er dann wirklich also Thunfisch genommen und hat ihn halt gemixt mit allen möglichen anderen Sachen, hat noch Pfeffer rein, Salz und was. Das gemixt, ne? Irgendwie 100 Gramm Protein ist in einem Shake. Also jeder, der es noch nicht gesehen hat, muss sich das Video unbedingt auf YouTube mal anschauen. Das ist wirklich, da kann man was lernen.
Ja. Und dann stolpert man wahrscheinlich auch über das Video, wo er ihm erzählt, dass er in Peak-Zeiten bis zu 1000 Gramm Protein am Tag gegessen hat. Wir werden heute später nochmal über so Proteinziele am Tag reden. Und da sieht man, wie viele Potenzen höher Markus Rühl da unterwegs war. Ist auf jeden Fall sehr, sehr amüsant. Aber da kommt das auch her. Also so, gibt so zwei Lager, ne? Die einen, die unbedingt Muskel aufbauen wollen, die anderen, die vor allem abnehmen wollen. Das eine kann natürlich auch mit dem anderen auch einfach einhergehen. Aber diese High-Protein-Produkte, wenn man sich alleine die Entwicklung in den letzten Jahren anschaut, wir haben mal ein paar Zahlen rausgesucht, alleine von 2021 auf 2022 hat der gesamte High-Protein-Markt um über 20% zugenommen, also um über 20% gewachsen. Das finde ich ist schon sehr beeindruckend für so einen allgemeinen Trend in Supermärkten vor allem. Ne?
Ja, aber man spürt es ja auch. Ne? Also es sind ja nicht nur die bestehenden Produkte. Man sieht jetzt ja auch so Dinge wie More Nutrition sind jetzt auch im Supermarkt gelandet. Und die sind ja unfassbar schnell gewachsen. Ne? Und genau ja mit dieser, ich glaube, mit diesem Winkel eigentlich ja zu sagen, ja, mehr Protein zu dir nehmen, dann hast du weniger Hunger, isst du auch weniger, du kannst damit gegebenenfalls auch Zucker sparen, ne? weil das sind ja auch relativ süße Sachen. Ne? Das sind im Grunde ja so ein bisschen Ersatzprodukte im Idealfall für Süßigkeiten. Und ja, insofern. Man merkt es, finde ich auch. Also es ist enorm in den letzten Jahren. Und ich habe echt niemals gedacht, dass man, also ich habe wirklich vor 3 Jahren hätte ich niemals gedacht, dass wir jetzt so weit sind, dass wir so viele verschiedene Proteinpulver in Supermärkten finden. Man geht in den Supermarkt rein, egal welchen, man findet verschiedenste Sorten. Aldi hat natürlich Eigenmarke, Lidl wahrscheinlich, glaube ich, auch. Mhm. Aber Rewe, die Auswahl ist enorm. Ne?
Gibt halt ganz Regale. Ne, also früher war es in einer Reihe, sind fünf verschiedene Pulver gestanden und heute gibt es so ein komplettes Regal, wo nur verschiedene High-Protein-Produkte stehen und halt eben nicht nur Proteinpulver, auch 35 verschiedene Riegel und Drinks und Shakes und so weiter und so fort. Aber ja, ist ein guter Punkt, auch mit More Nutrition, da war ja einer der Gründer, ist ja Christian Wolf, ne, der ist ja auch ein sehr, sehr starker Vertreter von so Wolf-Proteinfasten, falls das jemand schon mal gehört hat. Die Science dahinter ist ja relativ simpel, ne? Also isst mehr Protein, dann hast du weniger Hunger für andere Sachen und dann nimmst du ab, weil du am Ende weniger Kalorien aufnimmst, weniger isst und dann ist die Nettobilanz halt einfach negativ und das Gewicht geht runter. Also das ist nichts Krasses, das ist auch nichts Neues, ne? Das hat man vor 100 Jahren auch schon gewusst. Also insofern ist es einfach nur wieder in Mode gekommen. Gut, Protein selber ist aber ja natürlich auch, also ganz unabhängig vom Trend, ganz unabhängig vom Hype, ist ja schon auch sehr wichtig für den Körper. Ne? Man braucht es für alle möglichen verschiedenen Sachen. Man braucht es für Muskeln, man braucht es für Organe, für Enzyme, für Hormone, für Antikörper, also für die Immunabwehr und so weiter und so fort. Und das wird ja ständig gewissermaßen recycelt. Und wir brauchen aber natürlich auch einen gewissen Intake. Ne? Also man braucht täglich gewissermaßen eine Menge von Protein und die kann man dann unterschiedlich decken. Und allein bei der Frage, wie viel Protein braucht der Mensch, wie viel Protein braucht der Körper, ja, da gehen die Meinungen so, schon sehr, sehr stark auseinander. Nur das fängt an bei irgendwie 0,5, 0,6. Gibt es ein paar Empfehlungen, mal von der WHO, mal von der DGE, wo man sich mittlerweile eigentlich ja sehr stark einig ist, das ist zu wenig. aber ja, wie siehst du das?
Ja, genau, also die DGE, ich verstehe eigentlich immer noch nicht genau, was die eigentlich den ganzen Tag machen. Es gibt so viele Beispiele, wo man sich fragt, okay, was macht ihr eigentlich?
Ich glaube, das Ei hat auch große Runde gemacht, ne? Dass man ja nur ein Ei oder zwei Eier pro Woche, ich weiß jetzt gar nicht mehr auswendig.
Genau, weil das ist eben sonst schlecht. Genau.
Das ist schlecht für...
Und worauf es basiert, keine Ahnung eigentlich. Ja. Einfach mal rausgehauen. Das ist wirklich schon echt wild. Aber jetzt zurück zu Proteinen. Sagt ja die DGE so, also beziehungsweise generell hat man ja eigentlich festgelegt, und das hat man in den letzten Jahrzehnten beziehungsweise eigentlich im letzten Jahrhundert noch rausgefunden, okay, der Körper braucht ungefähr so 0,8 Gramm pro Kilogramm jeden Tag, damit er nicht abbaut. Und das hat man wirklich gemessen, da gab es eine Studie dazu und da hat man auch wirklich darauf geachtet, dass diese Personen, an denen man das getestet hat, die haben sich auch wirklich wenig bewegt. Das heißt, man hat versucht herauszufinden, was ist das Minimum. Und da sprechen wir eben von diesen 0,8 Gramm pro Kilogramm. Und das ist zugegebenermaßen eigentlich auch das, was von den meisten Institutionen, staatlichen Institutionen so ein bisschen vorgegeben wird. Das sollte man schaffen. Mit der Einschränkung, wenn man es sich mal genauer anschaut, ja, eigentlich darfst du dich dann aber halt auch nicht bewegen. So. Also wenn du den ganzen Tag nur rumliegst, dann meinetwegen könnte das vielleicht gerade so reichen für den Erhalt, aber wahrscheinlich sogar nicht mal dann, weil der Körper ja dann sogar entscheidet, die Muskeln abzubauen, weil er merkt, okay, er braucht sie gerade nicht mehr. Also selbst dann braucht man wahrscheinlich mehr. Aber man braucht das einfach, um die zellulären Prozesse überhaupt aufrechtzuerhalten, um überhaupt irgendwie gesund zu bleiben. Und wenn man sich das dann mal hochrechnet, 0,8 Gramm pro Kilogramm, das ist jetzt auch eigentlich gar nicht mal so krass wenig, oder? Also ich meine, da brauchst du schon so eine proteinreiche Mahlzeit am Tag, damit du das irgendwie hinbekommst.
Ich glaube, dass die allermeisten das Target gar nicht schaffen. Ich meine, eine 80-Kilo-Person sollte dann schon 64 Gramm Protein. Das muss man dann auch erst hinbekommen, wenn man sich wie so viele hauptsächlich von so Fertiggerichten ernährt, die oder von Nudeln, ne, die schon auch ein bisschen Protein beinhalten.
Ich glaube, so 7, 8 Gramm pro 100 Gramm sind das.
Genau, oder? Genau. Und dann kommt man halt vielleicht auch so 15 Gramm Protein pro Mahlzeit, wenn man vielleicht dann noch so ein Fleisch-Sugo oder so noch mit dabei hat, wo vielleicht ein bisschen Rindfleisch drin ist, dann kann man das schon mal erhöhen. Aber ja, auch das ist eigentlich was schon, glaube ich, für sehr, sehr viele zu hoch gegriffen ist. Leider.
Genau, und andersrum natürlich die Leute, die wiederum sehr viel essen, generell sehr viel essen oder auch zu McDonald's oder so gehen, die schaffen dann häufig auch extrem hohe Mengen Protein. Ne? Da muss man dann aber sehen, okay, es ist auch die Art und Weise, wie man sein Protein bekommt, ne? Die ist auch irgendwo relevant. Auf jeden Fall ja, also diese 0,8 Gramm sind natürlich viel, viel, viel zu niedrig. Ich glaube, wir gehen später nochmal so ein bisschen drauf ein, was so nötig sein sollte, wie wir das in der Praxis handhaben würden. Aber jedenfalls viel, viel zu wenig. Und man sollte jedenfalls mal mehr als das zu sich nehmen.
Ja.
Das ist das Wichtige.
Und ich glaube, was man davon mitnehmen soll, ist, Protein ist super, super wichtig für alle möglichen Körperfunktionen. Eben Protein ist nicht nur Muskulatur, sondern halt auch Organe, Hormone, Immunabwehr, Immunsystem und so weiter und so fort. Und man kann eben auch zu wenig Protein haben. Also wir reden immer nur über Mängel bei Mikronährstoffen, wenn es um Vitamin D geht, um Omega-3 geht. Aber genauso kann man auch einen Mangel bei Protein haben. Und das ist auch schlecht.
Genau.
Weil Protein ist so abundant im Körper, dass sich der Mangel halt dann an allen Ecken und Enden auswirkt und man das dann auch zu spüren bekommt. Jetzt eine Frage, die auch immer mal wieder im Podcast gekommen ist. Wir hatten ja mal eine Folge, wo wir über Muskulatur gesprochen haben. Und da haben sich dann auch 2, 3 Leute gemeldet und gesagt, naja, aber ihr redet ja immer über High Protein und das ist so gut und so wichtig. Aber jetzt weiß man ja, dass es ja auch Studien gibt, wo man sich angeschaut hat, ja, Leute, die viel Protein essen, eben vor allem tierisches Protein, das ist ja dann auch schlecht, ne? für den Körper. Da hat man dann auch Konsequenzen gesehen über die Jahre, über die Jahrzehnte hinweg, wenn es um Herz-Kreislauf-System geht, um andere Erkrankungen, was weiß ich, ein Herzinfarkt, ein Schlaganfall. Das ist alles häufiger aufgetreten und da gibt's ja schon eigentlich so einen Confounder, ne? Weil wenn man diese Studien macht, dann gibt man ja den Leuten nicht vor, wie sie ihr Protein jetzt aufzunehmen haben, ne? Wie sich das zusammensetzen soll, dass das jetzt vielleicht bevorzugt ein Bio-Rindfleisch ist und nicht ein Stück Wurst oder Extrawurst oder so vom Metzger oder vom Supermarkt oder irgendwas Hochverarbeitetes. Und das ist eigentlich der Confounder. Und wenn man den versucht rauszunehmen, und das ist ja auch eigentlich gar nicht so leicht, ne? Weil am Ende wird ja der Proteingehalt getrackt und nicht so zwangsläufig, was die Leute essen. Und deswegen wird da tierisches Protein sehr häufig in schlechtes Licht gerückt. Und das liegt aber nicht zu 100% daran, dass vielleicht tierisches Protein nicht ganz so gesund ist wie pflanzliches Protein, sondern das liegt daran, wie die Leute das Protein halt aufnehmen. Ne? Durch sehr, sehr viele verarbeitete Produkte. Und das Problem hat man bei pflanzlichen Proteinen natürlich nicht so sehr, weil bei Pflanzen sind natürlich noch andere Stoffe mit dabei, ne? Also Polyphenole, Flavonoide, also sekundäre Pflanzenstoffe sind da mit dabei. Wir haben Ballaststoffe mit dabei, die die Verdauung ja zum Teil auch positiv beeinflussen, aber natürlich auch die Verfügbarkeit von Protein gleichzeitig ein bisschen runtersetzen. Das ist was man im Blick haben sollte, ne? Also dass dieser Studienkontext eben nicht die ganze Wahrheit erzählt, weil man da diesen Confounder hat mit tierisches Protein kommt häufig aus verarbeiteten Produkten und verarbeitete Produkte sind naturgemäß schlecht. Ne? Ich glaube, da muss man jetzt auch nicht groß rumphilosophieren.
Ja.
Ne? Genau. Und das andere Thema ist dann noch Bioverfügbarkeit, also Qualität, ja. Aminosäurenprofil.
Ja, also ich meine, ich glaube, das haben die meisten auch schon gehört. Ne? Also es ist sehr bekannt, dass tierisches Protein tendenziell besser bioverfügbar ist und zwar auch relativ deutlich. Es gibt da verschiedene Arten und Weisen, wie man das einordnen kann. Am Ende sind das so Scores, ne? Und die gehen dann von, also es gibt einen alten Score, der heißt PDCAAS. Ich habe leider vergessen, was das genau ausgesprochen heißt.
Das wollte ich jetzt gerade fragen.
Genau. Ich habe es mir auch leider nicht notiert. Ich habe es mir gestern extra nochmal aufgeschrieben, dann habe ich es wahrscheinlich wieder gelöscht. Auf jeden Fall gar nicht so wichtig, das muss man auch gar nicht unbedingt wissen. Am Ende geht es da ein bisschen darum, okay, wie gut kann dein Körper eben dieses Produkt verarbeiten? Ne? Und da wird sich im Grunde danach eigentlich der Code angeschaut und geguckt, okay, wie viel davon ist überhaupt aufgenommen worden? Ne? Ganz vereinfacht gesagt. Und das ist so ein bisschen die alte Art, das zu machen. Da schneiden halt Sachen wie Whey-Protein, Eier enorm gut ab. Die sind beim obersten Teil des Scores bei 1,0. Das ist quasi die 100%. Ne? Und dann kommt danach tatsächlich schon Soja. Das ist das Erste, was ziemlich gut auch bei den Pflanzenproteinen funktioniert. Auch interessant, weil es hat eben auch dieses volle Aminosäurenprofil, was natürlich dafür enorm wichtig ist, dass du wirklich auch alles aufgenommen hast. Ne? Und das ist ein ganz großer Unterschied auch zu anderen pflanzlichen Proteinen. Rindfleisch ist dann so bei 0,92, Erbsenprotein ist dann schon bei 0,7 bis 0,8 und dann geht es immer weiter runter. Reis 0,5, Weizen 0,4. Also man kennt es auch, wenn man aus Nudeln Protein auf sich nimmt, dann hat man eben auch kein vollständiges Profil, ne? Und man hat auch nicht die Möglichkeit, alles davon wirklich gut zu verarbeiten. Ne? Also das vielleicht so ein bisschen als Takeaway. Und heute arbeitet man eben eher mit dem DIAAS. Das ist einfach nochmal ein bisschen optimierterer Wert, wo sich eben genauer auch angeschaut wird, okay, wie ist die Zusammensetzung von diesen Proteinen, wie kann das der Körper nutzen und so weiter. Und der funktioniert ein bisschen anders, der Score, brauchen wir jetzt gar nicht so tief reingehen, aber da ist Milchprotein zum Beispiel auch ganz oben und Whey mit 1,1, Eier kommen auch bei 1,1, Soja ist dann bei 0,9, da sieht man dann schon, okay, das ist ein bisschen aussagekräftiger gegebenenfalls, ne? Aber immer noch sehr gut, Erbsen 0,8, Weizen dann 0,4. Also da sieht man schon, okay, man muss schon ein bisschen gucken, weil wenn man jetzt, sagen wir einfach mal, nur Erbsenprotein zu sich nimmt, dann müssen die Mengen ja auch schon ganz andere sein. Ne? Also wir reden hier dann nicht über die gleichen Mengen wie bei Whey-Protein. Du musst einfach mehr zu dir nehmen, um den gleichen Effekt zu erzielen. Das heißt nicht, dass Pflanzenprotein dann schlechter ist. Das heißt einfach nur, dass du mehr Volumen brauchst. Ne? Ähnlich wie es natürlich auch bei Nährstoffen am Ende ist, wenn du ein Stück Fleisch isst, dann hast du eine extrem hohe Nährstoffdichte. Wenn du jetzt eine Mischung aus Brokkoli, Blumenkohl und was weiß ich isst, dann ist die Nährstoffdichte einfach viel niedriger. Das heißt, du brauchst viel mehr Volumen für das Gleiche, für den gleichen Outcome.
Ist ja auch logisch und ist ja auch bei Eisen so. Ne? Genau. Das ist, glaube ich, auch ein gutes Beispiel. Eisen ist auch ein gutes Beispiel. Also tierisches Eisen, Hämeisen wird einfach deutlich besser aufgenommen als pflanzliches Eisen. Und da ist die Potenz ein bisschen größer als beim Protein. Ne? Weil wenn wir bei dem Beispiel bleiben, was du vorher genannt hast, ein Erbsen, Protein hat einen Score von 0,8 und ein Milchprotein einen Score von 1,2. Ne? Das sind dann schon 50% Unterschied, wenn man es jetzt aus ja. Sicht vom Erbsenprotein sieht. Und da müsste man schon 50% mehr Erbsenprotein aufnehmen, als man Milchprotein aufnimmt. Ne? Also das genau. muss man dann bei den Mengen einfach berücksichtigen. Und wir reden bei diesen Zuführen von den 0,8 Gramm pro Kilo im Körpergewicht oder 1 Gramm oder 1,5 Gramm, da redet man eigentlich immer von dem, was dann im Körper auch tatsächlich ankommt, was der Körper praktisch benötigt. Das heißt, das muss man bei der Aufnahme dann auch berücksichtigen, wenn man sich vorwiegend pflanzlich ernährt, dass man hier eine etwas schlechtere, je nachdem wie man sich ernährt, ne? Also bei Weizen ist es besonders schlecht im Vergleich jetzt zu irgendwie Rindfleisch oder Milchprotein oder Whey. Ja. Dass man das einfach berücksichtigt und vielleicht in seine grobe Berechnung. Ich glaube, niemand muss jetzt zwangsläufig hergehen und dass er jeden Tag seines Lebens checken, wie viel er Protein aufnimmt. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, hat man das irgendwann auch ganz gut im Gefühl und kann im Kopf grob sagen, ja, letzte Woche hat irgendwie ganz gut gepasst und diese Woche hat irgendwie nicht so gut gepasst. Ne? Voll. Also, dass man das einfach so ein bisschen im Blick behält. Die Tabellen, die kann man auch ganz einfach online nachschauen.
Ja,
wenn genau. man sich da mal ein bisschen also weiter informieren möchte.
DIAAS, aber heute Goldstandard DIAAS.
Genau.
Und mehr ist es nicht.
Ja. Also am Ende des Tages, nicht jedes Gramm Protein ist gleich viel wert.
Ja.
Und das sollte man im Hinterkopf behalten. Jetzt, wenn es um die Proteinaufnahme geht, finde ich auch ganz spannend, weil da hat es früher mal so Studien gegeben, die auch gesagt haben, ja, wenn man die Proteinverteilung optimieren möchte, dann muss man das im Idealfall über den Tag hinweg verteilen. Weil es bringt nichts, so einen Thunfisch-Shake wie Markus Rühl zu trinken mit irgendwie 100 Gramm Protein, weil der Körper mit diesen 100 Gramm Protein nicht zwangsläufig auf einmal was anfangen kann. Ne? Sondern es wäre besser, wenn man irgendwie den Shake dann die Hälfte in der Früh trinkt und die Hälfte zum Mittag trinkt. Markus Rühl hat das eh gemacht, ne? Weil wenn man 1000 Gramm Protein am Tag aufnimmt, dann muss man das auch irgendwie über den Tag hinweg verteilen. Also wird es dann am Ende wahrscheinlich trotzdem gepasst haben. Aber man, ich glaube, der Hintergedanke ist einfach, man soll sich nicht der Illusion hingeben, dass man sein Protein mit einer Mahlzeit am Tag dann im Idealfall schon decken kann, sondern diese Verteilung, die ist schon auch besser.
Genau, also Betonung auf besser. Ne? Also ich meine, es gibt natürlich Leute, die schaffen es mit einer Mahlzeit am Tag. Es gibt ja diese OMAD-Leute, one meal a day. Und die müssen ja dann wirklich in dieser einen Mahlzeit 100 Gramm schaffen, ne? Oder plus schaffen. Ich glaube schon, dass es irgendwie geht dann, der Körper sich dann schon irgendwie anpasst, aber es ist natürlich nicht ideal. Und wir sprechen jetzt hier vom Idealen. Und da sollte man sich zwischen 20 bis 40 Gramm pro Mahlzeit bewegen, dass man einfach das Verdauungssystem nicht überfordert, dass das auch wirklich ist, alles verwerten kann, was du reinschiebst. Ne? Das ist am Ende der Takeaway. Und ich glaube, das haben auch viele schon gehört, dass diese magischen 30 Gramm eigentlich so ein bisschen so eine goldene Regel sind und dass man das auf mehrere Mahlzeiten einfach verteilen sollte. Das ist halt ja der Idealfall. Und dann kann man sich, finde ich, auch schon sehr gut vorstellen, dass man morgens eben irgendwie schafft, 30 Gramm reinzuholen, mittags irgendwie 30 Gramm, abends 30 Gramm und dann ist man schon bei einem Niveau, was für die meisten Leute reicht. Ne? Und auch fast schon ideal eigentlich. Ne? Was man da jetzt isst, das lasse ich jedem offen. Ne? Aber das sollte immer das Ziel sein, so ein bisschen das Benchmark sein, diese 30 Gramm.
Ja, ich meine, so ein paar hochwertige Quellen, die kann man ja, denke ich, auch ruhig beim Namen nennen. Ne? Vielleicht so ein kleiner Hintergrund noch. Wenn man mal in den Supermarkt geht und sich Quark anschaut oder Topfen, wie man in Österreich sagt, dann gibt es ja auch diesen 40%-Topfen, den 20%-Topfen, dann gibt es noch irgendwie so einen speziellen Magertopfen. Und da ist es im Grunde so, dass das Magerste hat auch den höchsten Proteinanteil. Ne? Da ist die Konsistenz vielleicht am schwierigsten, in Anführungszeichen, weil es sehr, sehr trocken ist, aber im Grunde ein magerer Topfen oder eine Magermilch, die haben alle einen höheren Proteinanteil als die OG-Produkte, sage ich jetzt mal. Und ein mageres Fleisch bietet sich da an, ein Fisch bietet sich an. Aber wie gesagt, da ist immer Qualität sehr, sehr wichtig. Ne? Also man sollte, es ist besser, man isst weniger oft in der Woche Fleisch und hat dafür ein hochwertiges Fleisch, als wie man nimmt immer das Billigste, was man im Supermarkt irgendwo finden kann, wo dann vielleicht noch die rote 1 auf der Packung außen drauf steht. ist auch nur in Deutschland so. Ne? Das finde ich aber eigentlich auch ganz gut, dass man zumindest sieht, wie die Tiere gehalten wurden, dass man sich da dann ein bisschen informierter entscheiden kann, wo ist denn hier die Qualität.
Das hat es auch enorm eingeschlagen. Also das hat richtig hart dazu geführt, dass eigentlich diese Billigfleischanbieter deutlich Umsatzeinbrüche hatten und sich da auch anpassen müssten. Also das hat den Markt schon verändert, soweit ich das mitbekommen habe. Aber in Restaurants hast du natürlich immer noch meistens billige Fleisch. Also selbst in guten Restaurants leider häufig.
Ja, das ist ja also so ein bisschen auch eine wahrscheinlich der Psychologie dahinter geschuldet, ne? Weil am Ende, man weiß ja immer, wenn man irgendwie 3 oder 4 Sachen zur Auswahl hat, dann ist es sehr, sehr, man nimmt sehr, sehr selten das günstigste, das billigste und sehr selten auch das teuerste. Und deswegen glaube ich, dass das wahrscheinlich ein Shift war von den Einserfleischen hin so 2er- und 3er-Fleischen, vielleicht eher zu den 3er-Fleischen noch, damit man sich am Ende dann auch gut fühlt und sich denkt, okay, der Euro oder die 2 oder 3, je nachdem, wie groß das Stück ist, die sind es mir jetzt auch wert. Ja. Also insofern wahrscheinlich auch einfach psychologisch erklärbar. Aber das
sehr gut.
Es gibt halt auch einen physiologisch sinnvollen Hintergrund, weil gute Produkte, die haben auch einen deutlich höheren Nährstoffanteil, ein besseres Profil, wenn ein Tier viel abwechslungsreicher gegessen hat, auch mal ein bisschen was Frisches gegessen hat oder Gras gegessen hat, wie es ja bei so Grass-Fed Beef ist, dann ist das am Ende auch besser für einen selber, ne? Weil da bessere Nährstoffe drin sind, wie die auch gut aufnehmen können und so weiter und so fort. Und wenn es jetzt um pflanzliche Dinge geht, dann sind Hülsenfrüchte ganz gut. Soja eben, weil es eine sehr, sehr gute Bioverfügbarkeit auch hat. Ne? Das ist wahrscheinlich so die Nummer 1, wenn es darum geht, pflanzliches Protein in bioverfügbar umzuwandeln. Dann Soja ganz gut, aber ja, es gibt genügend Alternativen. Ja, genau, Soja-Östrogen ist ja auch ein großes Thema, ne? Wenn man da mal gesagt hat, ja, Soja, das hat dann einen Effekt am Östrogenrezeptor. Studien gehen da auch so ein bisschen in beide Richtungen. Also mal kommt mal wieder was raus und mal kommt halt nichts raus. Ne?
Genau.
Also das heißt, da Man muss sich jetzt, glaube ich, nicht nur mit Soja ernähren, wenn man da irgendwelche Risikofaktoren in irgendeine Richtung hat, ne? Es gibt ja viele, die für Brustkrebs und so weiter und so fort Risikofaktoren haben. Da muss man es vielleicht auch nicht damit übertreiben. Aber ich denke, wenn es nur an Soja liegen würde, dass wir da irgendwelche krassen Rezeptoreffekte hatten, Soja ist ja schon sehr weit verbreitet, ne? Da würde man da schon große Kohorteneffekte auch sehen.
Schätze ich auch so ein. Also ich glaube auch, dass es ein bisschen übertrieben wird, aber es mag in individuellen Fällen natürlich schon ein Thema sein. Also es ist zumindest naheliegend, dass es so ist. Aber bestätigt, also aus meiner Sicht ist es nicht bestätigt.
Ja. Nee, es ist halt nicht konsistent. Ne? Ja. Also man, wenn man mal was findet und mal nichts findet, dann ist die Aussagekraft am Ende auch mager.
Ja,
ne? Absolut. Also nicht null, weil sonst hätte man es in manchen Studien nicht gefunden. Aber ich glaube, da darf man immer nicht so endgültig dann sein mit allem, was, nur weil halt mal eine Studie so rauskommt. Ne? Man neigt natürlich dazu, weil wenn man für sich selber entschieden hat, dass Soja schlecht ist, dann nimmt man das natürlich alles als bestätigend, alles andere ist immer schlecht. Aber ich glaube, da sollte man sich wie überall Mühe geben, mal beide Seiten zu verstehen.
Ja.
Jetzt reden wir ja sehr häufig über Langlebigkeit, über Longevity und ich kann mich noch erinnern, ich meine, das Buch ist ja jetzt schon alt. David Sinclairs Lifespan ist ja jetzt auch schon 6 Jahre alt. Ich glaube, es ist 2019 rausgekommen. Ich
sage ziemlich genau 6 Jahre, ja.
Ja. Und da hat er auch über diese Langlebigkeitspfade geredet, ne, über AMPK und unter anderem auch über mTOR, neben den Sirtuinen. Und bei mTOR hat es ja dann geheißen, ja, mTOR, wenn man alt werden will, wenn man lange leben will, dann muss man mTOR möglichst niedrig halten. Und Protein ist ja ein sehr, sehr potenter Aktivator von mTOR. Und da stellt man sich jetzt so ein bisschen die Frage, naja, wie passt A mit B zusammen? Und das ist auch eine schwierige Frage, weil so ganz auflösen kann man es nicht, ne?
Nee, man kann es nicht auflösen, weil natürlich stimmt's in gewissem Maße, ne? Also ich meine, diese Rapamycin-Studien zum Beispiel, die auch mit mTOR, also das ist ein mTOR-Hemmer, ne? Die sind ja auch recht eindeutig gewesen, zumindest bei Tieren. Das heißt, da ist schon irgendwie was dran, auf jeden Fall. Jetzt ist ja nur die Frage, okay, wenn man sich jetzt High Protein und meinetwegen in 3 Mahlzeiten pro Tag Protein zu sich nimmt, ist das jetzt wirklich so eine starke mTOR-Aktivierung, dass es schlecht ist? Und muss man jeden Tag dafür sorgen, dass mTOR so niedrig wie möglich ist, konstant? Ne? Oder darf es eben diese Peaks geben? Und so wie wir aus meiner Sicht jetzt auch die Daten interpretiert haben, ist es nicht so, dass mTOR per se gleich schlecht ist. Du brauchst ja mTOR auch, du brauchst ja auch mTOR zum Muskelaufbau, auch um zu verhindern, dass du Muskeln abbaust. Ne? Das sind ja auch viele super relevante Themen und auch Themen, die beim Menschen viel, viel relevanter nochmal sind als bei Nagern zum Beispiel, weil da ist der Muskelschwund und die Sturzgefahr, die damit einhergeht, nicht so ein großer Killer wie bei Menschen. Ne? Das heißt, der Mensch, das ist ja enorm häufig so, man wird alt, dann fangen Themen wie Osteoporose und so weiter an, Muskelkraft schwindet und dann stürzt man einmal, dann ist der Bruch da und das ist so ein bisschen der Weg nach unten. Ne? Und das ist ja interessanterweise was bei Mäusen überhaupt nicht vergleichbar ist. Ne? Das heißt, wir können das sowieso nicht genau übertragen. Und da muss man sehen, dass unsere Körper ja nochmal deutlich komplexer sind. Ne? Und deutlich mehr Mechanismen da noch ablaufen. Und zumindest aus meiner Sicht gibt es keine wirklich konklusiven Daten, dass eine mTOR-Aktivierung zu verhindern und zwar das konstant zu machen, wirklich gut ist. Ich glaube nicht daran, dass man für immer jeden Tag intermittierend fasten sollte. Ich glaube, das kann eine Zeit lang Sinn machen. Ich glaube auch, dass hin und wieder mal eine Woche Fasten Sinn machen kann, um eben mal so ein mTOR-Reset vielleicht zu haben. Aber ich glaube nicht, und ich glaube auch nicht, dass es die Daten hergeben, dass es sinnvoll ist, auf Protein zu verzichten, nur um mTOR nicht zu aktivieren. Wie du das siehst.
Ja, also vielleicht 2 Punkte, ne? Diese mTOR-Studien an Mäusen, ich würde nicht sagen, wenn das Mäuse in der natürlichen Umgebung gewesen wären, aber das waren ja Mäuse im Labor, ne? Auch wenn eine Maus im Labor Osteoporose hat, dann oder diese klassischen Alterseffekte hätte, bei einer Maus würden sie dann gar nicht so sehr ins Gewicht fallen, ne? Bei Menschen, wie du gesagt hast, ja schon. Ne? Ja. Weil wir sind eigentlich aktiv, auch wenn es heutzutage manchmal nicht mehr so ist, wenn man so viel sitzt am Tag. Ja. Aber grundsätzlich sind wir eigentlich relativ eine sehr aktive Spezies und bewegen uns gerne. Und sobald der Faktor wegfällt, ist es dann am Ende so, wenn wir uns nicht mehr bewegen können, dann geht es halt noch mal schneller abwärts. Ne? Ja. Wenn man sich dann eben mal was bricht oder einen Oberschenkelhalsbruch hat und so weiter und so fort. Das heißt, man kann das erstmal schon gar nicht übertragen. Und dann sehe ich es genauso wie du. Wahrscheinlich ist das Beste, wenn man verschiedene Phasen hat. Ne? Intermittierendes Fasten ist für viele eine gute Idee, für mich ist es keine gute Idee. Für viele andere ist es vielleicht auch nicht unbedingt eine gute Idee. Das muss man halt individuell schauen, ob es gerade irgendwie reinpasst oder nicht. Aber halt auch nicht für immer. Ne? Und nicht einmal anfangen und das für immer machen, sondern man kann dem Körper auch mal eine Pause gönnen. Und man muss ja trotzdem schauen, dass man irgendwie auf seinem Proteinziel kommt, weil am Ende, ich denke mir, so viele Studien kommen raus, wo man weiß, dass Muskelkraft so wichtig ist und Muskelmasse so wichtig ist, vor allem im Alter, wenn es abnimmt. Ja, für mich sind diese beiden Forschungsergebnisse nicht so gut vereinbar, ne? Weil wir jetzt irgendwie, also bei Menschen werden wir diese mTOR-Ergebnisse auch gar nie haben, weil da müsste man ja Leuten unter sehr strengen Bedingungen 40, 50 Jahre lang irgendwie Low-Dose-Rapamycin füttern, als dass man dann irgendwie wüsste, ob sie jetzt dann wirklich länger leben oder nicht. Ich glaube, dass sich der Effekt am Ende dann auch einfach aufhebt. Und dann ist man besser dran, weil man im Alter mehr Muskelmasse hat und dafür ein bisschen mTOR-Aktivierung in Kauf nimmt.
Ja, oder auch anders gesagt, was hat man davon, wenn man 3 Jahre länger lebt, aber es einfach Spaß macht,
gebrechlich ist.
Ne? Und einfach gebrechlich ist. Also ich glaube, das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied, den man immer sehen muss zu Tieren. Die stehen halt einfach nochmal auf 4 Beinen. Das ist einfach nochmal was ganz was anderes. Ne? Die haben nicht so schnell das Problem, dass sie gebrechlich werden wie ein Mensch, der auf 2 Beinen steht und halt auch höher fällt, sag ich mal. Ne? Und sich da auch schneller mal was bricht. Das heißt, ja, aus meiner Sicht ist das nicht übertragbar und ich bin deswegen ja auch so unfassbar gespannt, was bei Rapamycin langfristig noch rauskommt. Weil ich ehrlicherweise auch bei Rapamycin nicht dran glaube, dass es bei Menschen wirklich so eine richtige Longevity-Drug sein wird, sondern nur in Einzelfällen, wo halt auch der Metabolismus wieder schlecht ist. Ne? Das heißt, da sind wir irgendwie schon im Prädiabetes und so weiter, dann kann das, glaube ich, über ein paar Jahre richtig viel Sinn machen. Aber macht es wirklich für jeden Sinn? Ich glaube halt auch nicht. Ne? Also es ist halt wieder super individuell. Genau, nee, und was da, glaube ich, auch noch eine Anekdote ist zu diesen mTOR-Studien bei den Tieren, ich glaube, da kam auch noch dazu als einschränkender Faktor, weshalb die Daten auch nicht sonderlich gut interpretierbar sind, ist, dass in diesen Studien die Mäuse bei, ich glaube, 22 Grad Celsius gelebt haben, was für Mäuse de facto konstanten Stress bedeutet. Das heißt, dann ist halt die Frage, okay, hast du dann eine weniger proteinreiche Ernährung, ist die dann besser als eine mehr proteinreiche Ernährung? Ne? Jetzt würde ich behaupten, dass wenn du mehr Kohlenhydrate zu dir nimmst, dass du erstmal stressfreier bist. Ne? Das ist ja erstmal gut gegen Stress, ne? Und auch genau gegen solche Themen. Das heißt, ja, also es ist auch nochmal so ein Confounder, der auch noch irgendwie mit reinkommt und sagt, okay, sind diese Daten wirklich so aussagekräftig? Schwierig zu sagen. Ja.
Ja. Es hat sich dann ja auch noch Walter Longo in diese Diskussion eingeschaltet, ja. Der ist vielleicht manchen ein Begriff vom Thema Scheinfasten her. Das hat ja auch Walter Longo so ein bisschen mitbegründet. Und der hat dann gesagt, ja, er ist ein großer Fan von so einem Lebensphasenansatz, dass man irgendwie sagt, okay, epidemiologisch sieht man, dass vor allem Leute in einem höheren Lebensalter, was definiert man jetzt als höheres Lebensalter, ne? Das ist für manche 50, für manche 70. Ich glaube, man kann irgendwo im Bereich von so 50, 60 dann schon damit anfangen, vielleicht seinen Protein-Intake ein bisschen hochzuschrauben. Und da hat eben Walter Longo gesagt, er hält das für sinnvoll, dass man vor allem im Alter die Proteinaufnahme hochschreibt, weil man dann ein bisschen mehr davon profitiert. Ne? Weil da ist dieser Abbau beschleunigt sich dann nochmal. Ne? Ja. Dass man Muskelmasse verliert, Muskelkraft verliert. Und damit man da ein bisschen besser gegensteuern kann, hält das vor allem für sinnvoll, das dann auch auf die spätere Lebensphase zu verschieben. Kommt drauf an. Ne? Denke ich mir. Ich meine, am Ende, wenn ich gerne ins Fitnessstudio gehe und Krafttraining mache, dann muss ich ja auch auf eine ausreichende Proteinzufuhr achten. Aber dann kann es der Körper, glaube ich, auch verwerten. Ja. Ne? Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Ich meine jetzt einfach, wenn ich den ganzen Tag einen Schreibtischjob habe und ich mache dann aber in meiner Freizeit auch keinen Sport, dann ist es nicht sinnvoll, 150 Gramm Protein am Tag zu futtern, ne? Wenn ich 80 Kilo wiege. Also das muss man auch immer dazu sagen. Ja. Das ist schon auch abhängig vom Aktivitätsniveau, was man selber hat. Das darf man nicht verallgemeinern. Jetzt Proteinziel. Ja, am Anfang haben wir es schon kurz angeteasert. Es gibt ja diese Empfehlungen mit 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Auch die WHO sagt aber zum Beispiel, naja, bis zu 65 sollten es 0,8 Gramm sein und ab 65 soll es dann im Idealfall auch schon 1 Gramm sein. Also auch die berücksichtigen so ein bisschen diesen Lebensphasenansatz, indem sie sagen, im Alter ist die Proteinaufnahme ein bisschen wichtiger als in jungen Jahren. Und Studien haben sie da natürlich auch gemacht, weil es gibt ja diese Kritik, die wir am Anfang auch schon angesprochen haben und wo wir auch d'accord damit wären, dass diese 0,8 zu niedrig sind. Ne? Einfach weil es ist vielleicht gerade so ausreichend, aber ist halt nicht optimal. Ne? Normal ist nicht optimal, es ist ja bei den Laborwerten irgendwie genau das Gleiche. Ich glaube, da muss man auch einfach das Idealziel ein bisschen höher ansetzen. Und da gibt es auch Daten dazu, die sagen, okay, das Idealziel ist irgendwo im Bereich von 1,2 bis 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und irgendwann ist auch so ein Plateau praktisch erreicht, ne? Worüber hinaus dann mehr als diese 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht nicht wirklich einen Zusatznutzen gebracht haben und der Körper dann auch eigentlich nicht wirklich eine krasse Verwendung dafür hatte, wenn man jetzt vielleicht mal Leistungssport außen vor lässt, ne? Wenn man von einem normalen Hobby-Aktivitätsniveau oder Amateur-Aktivitätsniveau ausgeht, dann hört der Nutzen irgendwann einfach auf.
Genau, und ich meine, dann ist der Nutzen natürlich gegebenenfalls noch da, weil du sagst, okay, du willst abnehmen und du willst einfach diesen Sättigungseffekt noch haben. Aber de facto, ja, der Körper kann das dann nicht mehr wirklich nutzen als Protein. Und ja, dann wird es eben umgebaut. Das heißt, du hast dann einfach mehr Kalorien zu dir genommen am Ende. Ne? Und das kann man jetzt sehen, wie man will. Es ist aber scheinbar schon so, dass es auch nicht schlecht ist. Ne? Es ist nicht per se schlecht für den Körper. Man könnte nur theoretisch sagen, okay, ja, wenn man natürlich seine Ernährung so stark zu Protein hinschiebt, dann auf Ballaststoffe gegebenenfalls verzichtet, ne? Im Umkehrschluss oder auf Kohlenhydrate überhaupt, dass es natürlich auch negative Effekte haben könnte. Ne? Könnte. Aber theoretisch hat diese höhere Menge an Protein jetzt keinen schlechten Effekt auf den Körper.
Also vielleicht, wenn man die Verdauung mal außen vor lässt. Genau. Ne? Also es ist ja, gerade wenn man sehr, sehr viel Protein zu sich nimmt und das so sprunghaft macht, wenn ich vorher 60 Gramm gegessen habe und jetzt sind es dann plötzlich 120 oder 150, dann merkt man das auf jeden Fall.
Ja, genau.
Ne? Also bei der Verdauung.
Hunger, du hast ja dann weniger Hunger und dann leiden am allerersten die Ballaststoffe, weil ja, du schaffst einfach nicht mehr so viel Volumen zu dir zu nehmen und dafür brauchst du Volumen. Und so geht es dann halt. Ne? Also in der Theorie ist es aber nicht schlecht. Das Problem ist nur, dass es häufig darin resultiert, dass Leute dann weniger Ballaststoffe zu sich nehmen. Deswegen fangen jetzt auch manche Proteinpulverhersteller auch schon an, so Ballaststoffmatrixen in die Proteinpulver einzubauen. Einfach, dass man dadurch noch eine gewisse Menge, meinetwegen 5 bis 10 Gramm an Ballaststoffen zusätzlich pro Portion zu sich nimmt.
Ja.
Einfach um diese Verträglichkeit zu verbessern.
Ne? Das auch meistens auf den Proteinriegeln, wenn man jetzt schaut, bei sehr neuen Proteinriegeln oder vielleicht neuen Marken oder Brands, steht da nicht mehr nur 20 Gramm pro Riegel, sondern auch nur so eine zweite Bubble mit irgendwie so und so viel Gramm Ballaststoffe sind halt auch noch mit dabei.
Das wird das nächste große Ding, das sehe ich schon.
Das ist der nächste Schritt. Also alle, die zuhören, darauf achten, in den nächsten 3 Jahren wird dann überall auch noch ein zweites Feld dazukommen, wo dann draufsteht,
ja, Ballaststoffe super wichtig. Es kommen ja jetzt schon die ganzen Drinks auf den Markt mit den Ballaststoffen. Ne? Also es wird ja jetzt schon ein großes Thema. Also jetzt innerhalb von einem Monat sind 3 verschiedene Marken, glaube ich, gelauncht.
Ja, und die Uridee, glaube ich, die hatte ja eine amerikanische Firma, die jetzt von Pepsi gekauft wurde.
Genau.
Und die machen jetzt auch diese probiotischen Getränke.
Okay, das amerikanische Produkt, das kenne ich, ich glaube, das hieß irgendwie Fizzy. Nee, Fizzy war jetzt das neue von More Nutrition, never mind. Das amerikanische, irgendwas mit Pop, glaube ich.
Ja, Super Pop oder so, glaube ich.
Nee, das ist hier in Deutschland, das macht die Pamela.
In Deutschland, genau.
Genau.
Ja, genau. Auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt. Auf jeden Fall, Pepsi hat diese Firma, glaube ich, für fast 1 Milliarde oder so gekauft. Also haben sie sich schon auch gut was kosten lassen. Ist jetzt wahrscheinlich Pocket Money für Pepsi, aber ist schon beeindruckend und zeigt halt auch, dass es einen sehr, sehr großen Demand dafür gibt. Ne? Also diese Getränke, die gehen schon auch gut weg.
Aber das Spannende ist ja, das amerikanische Produkt, das Vorbildprodukt hat ja, glaube ich, irgendwie 3 Gramm Ballaststoffe pro halber Liter, ist ja nichts. Ne?
Ja, und die Dosen, die sind ja 0,33. Ne?
Ja, irgendwie sowas, genau, oder genau, pro 0,33 dann meinetwegen. Also irgendwie ist es auf jeden Fall 3 Gramm pro Dose und jetzt die Drinks, die hier in Deutschland rauskommen, sind da alle schon deutlich höher dosiert, so irgendwie zwischen 7 und 10 Gramm, glaube ich.
Ja. Wobei ja auch beim amerikanischen Pendant nicht die Ballaststoffe ursprünglich so der USP waren, sondern so, halt eben probiotisch. Ne? Also dass auch noch andere Komponenten mit dabei sind, die sonst in der Ernährung halt nicht so krass vorkommen.
Ja.
Also da wird sich auf jeden Fall auch was tun und die gibt es ja auch jetzt schon in vielen Supermärkten. Ne? Also da kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Jetzt bei dieser, wenn wir bei der hohen Proteinaufnahme bleiben, gibt es ja sehr Das ist auch so ein Mythos, würde ich jetzt mal sagen, so wie es bei Kreatin irgendwie der Haarausfall war und die Nierenschäden, gibt es das Thema auch Nierenschäden bei Proteinen. Und ja, da war der Konsens mal sehr stark, zu viel Protein, das ist auch gar nicht gut, das macht die Nieren kaputt, weil die in ihrer Funktion praktisch überfordert werden und dann nimmt die Filterleistung ab und in 20, 30 Jahren bekommst du dann die Rechnung präsentiert und dann hast du irgendwie eine dezente Niereninsuffizienz.
Aber Markus Rühl steht immer noch.
Markus Rühl steht immer noch. Ich glaube, ich weiß nicht, wie hoch seine GFR ist, also die Filterleistung von seiner Niere, aber ja, ich glaube, der hat immer noch einen sehr, sehr, sehr hohen Protein-Intake und der macht das jetzt auch schon Jahrzehnte hinweg. Ne?
Ja.
Insofern ist das vielleicht so ein episodisches Beispiel, was man nennen kann, aber auch wenn man in die Wissenschaft schaut, ist es so, dass die Daten eigentlich nicht dafür sprechen. Ne? Es gibt schlichtweg keine Studien, die irgendwie sagen, eine hohe Proteinaufnahme ist schuld für die schlechte Nierenfunktion.
Ja.
Ne? Im Alter. Also eine kontrollierte Studie, wo man sich das mal angeschaut hat, wo das kontrolliert bedeutet ja immer, dass man möglichst viele Faktoren ausschließen möchte, um es dann auch wirklich nur auf einen Einflussfaktor zurückzuführen. Und da hat man eigentlich nie wirklich was gesehen. Ne? Und deswegen darf man das, glaube ich, auch so sagen, dass die Evidenz momentan nicht dafür spricht, dass Protein Nierenschaden macht. Und das ist auch gut untersucht.
Ja, genau. Ja,
und außer halt eben Verdauung.
Was ist das Thema? Genau, ja, ich meine, da muss man halt auf jeden Fall mal drüber reden. Aber ich glaube, da gibt es auch Lösungen. Ne? Da muss man halt einfach, das muss man halt einfach wissen und darauf achten. Und gegebenenfalls halt dann auch exogen noch ein bisschen bei den Ballaststoffen nachhelfen. Ne? Wenn man sehr High Protein macht.
Und auch viel trinken.
Genau. Aber was ich noch super spannend fand bei dem Nierenthema, was ich gar nicht so krass am Schirm hatte, nur ein paar Mal schon so aufgeschnappt hatte. Aber es ist scheinbar auch so, dass es eigentlich auch nicht unbedingt bei schlechter Nierenleistung, das ist ja wirklich was wir im Studium, was jeder Mediziner im Studium gelernt hat, wenn die Nierenleistung schlecht ist, auf keinen Fall höhere, also proteinreiche Mahlzeiten. Keinen Fall.
Weil, wo kommt das her? Wenn man eine Niereninsuffizienz hat, da hat man ja eine Proteinurie. Ne? Das heißt, man findet Protein im Urin und das wird ja normalerweise von der Niere wieder rausgefiltert, weil davon will man ja möglichst viel im Körper halten. Ne? Also diese Eiweiße, die will man ja nicht loswerden, sondern immer im Körper halten, recyceln, neu aufbauen, neu abbauen. Und wenn es aber im Urin landet, dann ist dieses Filternetz, sage ich jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, in den Glomeruli einfach zu durchlässig geworden. Ne?
Das Protein kommt raus. Genau, und es war ja auch die Annahme, dass diese höhere Protein-Intake auch dazu führt, dass es noch schlechter wird. Ne? Und das hat sich bis jetzt eigentlich auch nicht so richtig bestätigt. Es ist auch nur eine theoretische Überlegung, wo man halt vorsichtig ist. Aber es gibt in der Praxis auch viele Leute, die geben den Patienten hochdosiert, also immer noch eine Menge Protein, weil die halt das halt auch trotzdem brauchen. Ne? Und passiert halt gar nichts. Ne? Und das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Also auch das wahrscheinlich sogar nur eine theoretische Annahme, aber da wollen wir uns jetzt natürlich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich fand das nur sehr interessant, weil wir das ja wirklich eingetrichtert bekommen haben. Ne? Und zwar sehr, sehr, sehr stark. Ne? Und das scheint gar nicht so klar zu sein.
Ein anderes Thema ist Diabetes und Krebs. Da gab es auch ein paar epidemiologische Studien, die irgendwie gesagt haben, naja, wenn man sehr hohe Proteinaufnahme im mittleren Alter hat, sage ich jetzt mal mittleres Alter, irgendwo zwischen 30, 40, 50, irgendwas in dem Dreh, dann sieht man down the road mehr Diabetes und mehr Krebs. Auch da, ja, das waren erstmal die Daten, das sind immer epidemiologische Daten, das muss man dazu sagen. Ne? Das ist, hat sich einfach Daten von sehr, sehr, sehr vielen 100.000 Menschen angeschaut und gesagt, ah, hier hohe Proteinaufnahme, ah, später irgendwie mehr Krebs. Aber ähnlich wie bei der Debatte pflanzliches versus tierisches Protein, gibt es da Confounder, und zwar, dass die Proteinaufnahme ja sehr häufig durch verarbeitete Produkte gedeckt wird. Und verarbeitete Produkte, die haben ja sehr, sehr viele Inhaltsstoffe, die natürlich auch im Übermaß mal Krebs fördern können. Ne? Wenn wir an Wurstprodukte und so denken, also verarbeitete Wurst oder Speck, Salami und so weiter und so fort. Das sind ja so auch viele.
Der Kontext, in dem man vielleicht Fleisch zu sich nimmt. Ich meine, wenn es innerhalb von einem Burger ist, den du bei McDonald's gekauft hast, wird es halt auch nicht so gesund sein. Auch wenn da vielleicht theoretisch sogar Biofleisch drin wäre, hast du trotzdem noch drumherum eine Menge Mist und der richtet ja trotzdem was an. Ne? Also das kann das Fleisch ja nicht ausgleichen. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass das auch ein großes Problem ist, neben diesen ganzen Produkten.
Ja. Ne? Und das ist halt ein sehr, sehr großer Confounder. Ja, und das macht die Datenlage dann wiederum so ein bisschen uneinheitlich. Ne? Also ich würde jetzt persönlich mal nicht davon ausgehen, dass wenn ich jetzt viel Protein esse, dass ich dann irgendwann mal Krebs deswegen bekomme, nur wegen dem hohen Protein, wenn ich immer darauf achte, dass die Quellen okay sind. Ne? Wenn ich mal pflanzlich, mal tierisch mische, bei tierisch schaue, dass die Qualität passt, bei pflanzlich auch schaue, dass die Qualität passt. Ne? Also das darf man nicht vergessen, es ist nicht nur ein tierisches Problem. Ja. Deswegen ja, ist es da so ein bisschen, da scheiden sich die Geister. Und bei Diabetes ist es genauso. Ne? Also Diabetes und Krebs, da, das kann man nicht wirklich abschließend sagen, aber die Evidenz geht auch eher so ein bisschen in diese Richtung, wenn die Quelle passt, dann passt auch das Outcome.
Genau.
In der Hinsicht, das ist eben die Takeaway-Message, die man mitnehmen sollte. Am Anfang haben wir gesagt, wenn man in den Supermarkt geht, findet man überall Protein. Ist es smart, das dann auch zu kaufen? Diese Barilla High-Protein-Nudeln oder sich jeden Tag einen Proteinshake reinzustellen, Proteinriegel zu futtern.
Ja, also es kommt drauf an, würde ich genau wieder mal sagen. Also ich meine, wenn du dich eigentlich sehr ausgewogen ernährst und dann auf einmal anfängst, statt dieser ausgewogenen Ernährung jeden Tag eine Mahlzeit mit einem Proteinshake zu ersetzen, dann würde ich sagen, nein, das ist keine gute Idee.
Ist nicht smart.
Das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache. Es kann vielleicht eine Hilfe sein, dass du noch auf dieses Extra-Ziel kommst, aber dann kommt es on top. Ne? Oder du sagst, okay, du hast eben, deine Ernährung ist zu kalorienreich und du willst deswegen eine Mahlzeit ersetzen. Dann kannst du natürlich schon einen Benefit haben. Ne? Aber dann hast du eigentlich keine ausgewogene Ernährung, dann ist sie zu kalorienreich. Und dann macht es Sinn, gegebenenfalls eine Mahlzeit zu ersetzen. Ne? Also es stimmt, dass Proteine beim Abnehmen helfen können. Ich glaube, da brauchen wir nicht drum herum reden. Ich glaube, das haben wir auch in dieser Süßstoff-Episode mal kurz schon gesagt, weil da das ja auch ein großes Thema ist. Also da ist auf jeden Fall was dran. Und es stimmt auch, dass wir eine gewisse Menge an Proteinen am Tag brauchen und mehr auch häufig besser ist, insbesondere wenn man sich bewegt, irgendwie Sport macht und auch zum Muskelerhalt im Alter. Aber es darf nicht sein, dass du, keine Ahnung, abends dein Steak und Brokkoli nicht mehr isst, weil du jetzt einen Proteinshake genommen hast. Oder auch morgens deine Eier oder dein Skyr oder meinetwegen auch irgendeine vegane Alternative nicht mehr zu dir nimmst, nur um stattdessen Proteinshake zu trinken. Das macht in den Fällen, wo du jetzt nicht unbedingt dringend noch in ein Kaloriendefizit kommen musst, macht es einfach aus meiner Sicht keinen Sinn. Ne? Und es führt einfach nur dazu, dass du ein sehr stark verarbeitetes Produkt statt eine eigentlich ausgewogene Ernährung einführst. Und das ist nicht der Sinn der Sache.
Ich habe zum Beispiel auch ein sehr, sehr großes Störgefühl, wenn man Leute trifft und das sind hauptsächlich Frauen tatsächlich, die halt eben auch abnehmen wollen, ne, die ein Gewichtsproblem haben und ein bisschen abnehmen wollen, bessere Figur haben wollen. Und da gibt es ja ein paar große Firmen da draußen, die dann die Message vermitteln, du musst eigentlich den ganzen Tag nur noch irgendwelche Shakes oder Ergänzungsprodukte trinken. Ne? Und dann ein typischer Tag schaut dann so aus, dass man in der Früh mit einem Shake reinstartet, am Abend dann auch noch einen Shake trinkt, allenfalls zum Mittag mal ein bisschen was Festes hat. Ne? Aber auch das macht man dann mit so einem speziellen Pfannkuchenmix, den man sich dann in die Pfanne schüttet, der auch High Protein ist. Am Ende des Tages, wie kommt man auf die Idee zu glauben, dass sowas gesund ist?
Also ich meine, du hast dann wahrscheinlich immerhin keinen Proteinmangel.
Nee, also ja, oder du hast wahrscheinlich keinen Proteinmangel und du nimmst andere. Auch ab. Ja. Ne? Und du nimmst auch ab, das ist ja das Problem. Aber wie man auf die Idee kommen kann, dass sowas gesund ist, ist mir vollkommen schleierhaft. Die Leute meinen aber, das ist gesund. Ne? Die Leute meinen, das ist gesund, weil da sind ja dann auch diese Vitamine zugesetzt und theoretisch auf der Packung drauf, wenn du dir das anschaust, würdest du dir denken, ja, da ist ja eigentlich alles vorhanden, aber ist es nicht in der Form vorhanden, wo es der Körper halt dann auch gut aufnehmen kann. Ne? Also warum sind pflanzliche oder tierische Lebensmittel so gut? Weil die Nährstoffe da halt in ihrer natürlichen Umgebung vorkommen. Ne? Ja. Warum wird Eisen aus tierischen Produkten so gut aufgenommen und so schlecht in pflanzlichen Produkten? Einfach weil es der Körper, wir haben ja einen großen Bedarf an Hämeisen. Ne? Und dieses Hämeisen, das kommt halt in tierischen Produkten schon vor und dann kann man es halt aufnehmen. Und es ist immer wieder faszinierend, wenn man mit Leuten redet, und das ist mir in letzter Zeit so ein paar Mal passiert, dass die einem dann erzählen, dass sie sich ja so gesund ernähren und aber einfach dreimal am Tag einen Shake trinken oder halt irgendwelche hochverarbeiteten, das ist ja auch hochverarbeitet, ne? Muss man ja auch immer so sehen. Und falls das jemand macht, bitte einfach dran denken, also kann man machen, steht jedem frei, aber gesund ist es nicht.
Nee, genau. Es ist auf jeden Fall nicht langfristig gesund. Es kann natürlich für eine Abnehmphase gegebenenfalls sinnvoll sein. Das vielleicht nochmal als Einschränkung. Aber ich glaube, das große Problem ist, was mittlerweile passiert, ist, dass diese Proteinshakes zu sehr als Mahlzeit gesehen werden. Sie sind aber eigentlich immer noch ein Supplement. Ne? Und im Wort Supplement oder Nahrungsergänzung steht ja dann eigentlich schon drin, was es eigentlich ist. Es ist eine Ergänzung und eben nicht die Basis. Ne? Und ich glaube, das ist bei Pillen total klar. Das ist auch, wenn du irgendwie, keine Ahnung, Vitamin D kaufst, dann ist das, glaube ich, jedem klar. Aber bei Proteinen, da verschwimmt das gerade so enorm. Ne? Und das ist, glaube ich, teilweise ein bisschen zu weit gegriffen.
Ne? Ja, es ist diese ständige Debatte Ersatz versus Ergänzung. Ne? Genau. Also es soll kein Ersatz sein. Es kann vielleicht ab und an mal ein Ersatz sein, wenn man es irgendwie zeitlich nicht hinbekommt, das ist auch vollkommen fein, ne? Also, dass man da mal zu Convenience-Produkten greift oder sich halt denkt, okay, bevor ich jetzt gar nichts esse, trinke ich irgendwie hier mal nur so einen Shake oder mal irgendwie so eine Trinkmahlzeit oder was weiß ich. Ich glaube, das ist alles fein, da spricht gar nichts dagegen, aber man soll es halt nicht so systematisch machen und sich sich im Glauben verlieren, dass das das Beste ist, was oder dass das was ist, was dauerhaft gut für den Körper ist, ne? Ich glaube, auch schon ein Jahr das zu machen, ist nicht gut.
Ja.
Auch wenn man das zum Abnehmen macht, wie du sagst, da spricht ja eigentlich auch nichts dagegen, aber man sollte es dann halt auch, man sollte den Pivot dann auch wieder schaffen zu einer normalen, ausgewogenen Ernährung und auch damit zu schaffen, das niedrige Gewicht jetzt zu halten. Ne? Man kann nämlich auch da sehr Protein, also man nimmt ja mit diesen Produkten nur ab, weil sie High Protein sind und wenige Kalorien haben. Ja. Und das kann man auch mit einer normalen Ernährung abbilden. Ne? Und sie schmecken natürlich unfassbar gut. Ne? Ja. Das ist ja der große Vorteil von diesen Produkten, also egal was da drin ist. Meistens schmeckt es ja eh gut, ne? Ich glaube auch diese Pfannkuchen, die du dir da dann rausschüttest, die sind auch gut. Aber ja, das muss man immer im Hinterkopf behalten.
Unsere Meinung haben wir mitgegeben.
Ja, ja, aber das ist mir ein sehr, sehr wichtiges Thema gewesen, weil das ist so weit verbreitet mittlerweile. Und diese Firmen, die sind ja riesengroß, die das vertreiben. Die funktionieren natürlich auch über Multi-Level-Marketing.
Eigentlich nicht sagen, dass man damit jetzt alles ersetzen soll. Das sagen die eigentlich nicht. Die sagen halt eine Mahlzeit am Tag irgendwie. Die soll man damit gegebenenfalls ersetzen, wenn man abnehmen möchte. Also das sollte man vielleicht zugute halten. Das ist nur die Frage, was passiert dann in der Praxis? Und das ist halt vielleicht ein bisschen anders als das, was propagiert wird.
Naja, in der Praxis funktionieren, die ich jetzt im Kopf habe, die funktionieren alle über so ein Multi-Level-Marketing-System. Okay. Und am Ende hat man da ja nicht das Direktmarketing und ich kaufe jetzt bei der Firma im Online-Shop ein, sondern okay. Naja, klar. Das geht dann über viele verschiedene Stationen und am Ende hat man natürlich auch so ein bisschen den Hintergrund, ich möchte ja auch was verkaufen, ich möchte ja auch was damit verdienen und deswegen gibt es halt dann die Empfehlung, richt doch einfach deinen ganzen Tag danach aus. Ne? Ja. Und so habe ich es jetzt in sehr, sehr vielen Fällen mitbekommen und das sollte man unbedingt erwähnen, dass das nicht gut ist. Genau, aber ja, ich meine, Protein am Ende, ich glaube, jetzt haben wir da sehr, sehr, sehr viel darüber geredet und das Fazit ist, ja, Protein ist super wichtig, die allgemeinen Empfehlungen sind zu niedrig, die sollten ein bisschen höher sein, die 0,8 sind wahrscheinlich zu wenig, nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz sicher zu wenig, wenn man sich auch bewegt, wenn man ein bisschen einen aktiven Lebensstil hat, dann sollte das irgendwo im Bereich von 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 liegen. Das Spannendste ist, glaube ich, einfach mal, wenn man das sich grob durchdenkt. Wenn man sich am Ende des Tages mal fragt, kann ja auch jeder machen, der jetzt gerade zuhört oder zuschaut, einfach mal sich die Frage stellen, wie viel Protein habe ich denn heute aufgenommen? Ne? Und das muss nicht exzessiv ausarten, dass man sich eine Tracking-App oder so runterlädt. Da bin ich eigentlich gar kein so großer Fan davon. Einfach mal grob durchdenken, mal auf die Packung hinten drauf schauen, wie viel war denn da jetzt eigentlich Protein drin und so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, dass man sein tägliches Ziel da, glaube ich, einfach erreicht. Und da hat man schon sehr, sehr viel ausgeschaffen. Ne? Und bei tierisch versus pflanzlich ist es halt so, wenn man sich halt vegetarisch ernährt, dann ist es, glaube ich, auch fein. Und da muss man halt einfach darauf achten, dass die Bioverfügbarkeit ein bisschen geringer ist, dass man halt dann verhältnismäßig mehr Protein aufnehmen muss.
Ja.
Hast du noch eine schöne Schlussmessage?
Nee, ich glaube, du hast alles eigentlich gesagt. Ich glaube, wir haben die Message rausgebracht, dass Protein nicht schlecht, aber auch nicht immer gut ist. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Wunderbar, dann danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Wenn es Fragen gibt, dann einfach melden unter podcast@beyondlifespan.de oder kommentieren auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf YouTube. Wir hören uns alles an, antworten gerne drauf und machen darauf basierend dann auch gerne mal die ein oder andere Episode, wie ja auch heute. Die ist ja auch deshalb entstanden, weil wir da einige Fragen dazu bekommen haben und da haben wir uns gedacht, es macht sicher Sinn, dass wir das Thema mal etwas ganzheitlicher besprechen. Also danke fürs Zuhören, danke Max und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.
Ciao.